Das letzte Musikstück war die Top Number One vom Frühjahr 1990 in Indien. Dorthin führt uns auch der nächste Beitrag. Seit über 9 Jahren wehren sich Menschen gegen das geplante Staudammprojekt im Narmada-Tal. In dem Beitrag geht es um die Hintergründe des Projektes und den Widerstand dagegen. Aktueller Anlass ist die laufende Protestaktion, ausgehend von der Aktionsgemeinschaft Solidarischen Welt in Berlin. Das Staudammprojekt umfasst 30 Großstaudämme, 135 mittlere und 3000 kleinere Dämme. Das Projekt verursacht verheerende und soziale und ökologische Probleme. Allein durch den Bau des ersten Dammes sind 67.000 Menschen von Zwangsumsiedlungen betroffen. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass in Indien bisher kein Umsiedlungsprojekt den betroffenen Menschen Vorteile gebracht hat. Im Gegenteil, meist ökonomische Not und soziales Elend. Deshalb haben die Bewohnerinnen des Narmada-Tals, größtenteils Bäuerinnen, kein Interesse, ihr fruchtbares Land zu verlassen. Versprochen wird ihnen, dass sie gleichwertigen Ersatz für den verlorenen Boden bekommen werden. Aber mehrere Gründe sprechen dagegen. Für viele wird es schwer sein, einen Besitztitel, der den Anspruch auf Ersatz garantiert, für ihr Land vorzuweisen. Denn die Menschen gehören großenteils Adivasi-Gemeinschaften an, deren Land oft nicht offiziell als Privateigentum registriert ist. Es ist weiterhin klar, dass die Regierung nicht genug Land besitzt, um alle Ansprüche zu befriedigen. Und das zur Neubesiedlung verfügbare Land ist schlechter als das äußerst fruchtbare Flussschwemmland. Die sogenannte Alternative, Bargeldzahlungen, ermöglichen keine Existenzneugründung, sondern sind bald aufgebrauchte Überbrückungsgelder. Die Menschen des Narmada-Tals würden also Wohnung, Land und Arbeit verlieren. Die ökologischen Schäden sind durch mehrere Faktoren begründet. Die Stauseen und Kanalsysteme würden riesige Flächen besten Ackerbodens und wertvoller Wälder unter sich begraben. Wenn beispielsweise der Rhein bei Oberhausen von einem vergleichbar großen Damm gestaut würde, wäre das Rheintal bis Mainz inklusive Städten wie Köln und Bonn überflutet, so zum Ausmaß der Staudämme. Da die indischen Flüsse viel Fracht mit sich führen, würden die Stauseen schnell verflachen und zunehmend unnütz werden. Selbst bei voller Staukapazität könnten die Wassermassen zur Monsunzeit nicht ganz aufgefangen werden. Die Regulationsfunktion der Dämme ist also beschränkt. Es käme zu weiteren Überflutungen, die nicht einkalkulierbar sind für die Bevölkerung, die noch dort leben würden. Durch die großen Flächen stehenden Wassers würde sich das Potenzial für Krankheiten wie Malaria rapide vergrößern. Und die durch Bewässerung angeblich ertragreicheren Böden könnten, da keine ausreichenden Drainagesysteme geplant sind, zusehends versumpfen und versalzen. Interesse an diesem Projekt haben vor allem die reichen Farmer südlich des Narmada-Tals, die es sich leisten können, durch Einstiegskapital Produkte für den Export und die städtischen Märkte anzubauen. Proklamiert wird das Projekt von der Regierung Gujarats als Entwicklungsmaßnahme. Auch heute noch gibt es umfangreiche Werbemaßnahmen. Es wird immer noch mit Trinkwasser geworben, auch wenn bis jetzt weder ein Plan noch eine einzige Rupie dafür vorgesehen sind. Es ist folglich klar, dass es vor allem um Bewässerungswasser für eben diese Exportlandwirtschaft geht. Seit Jahren nun wehren sich große Teile der Bevölkerung im Narmada-Tal zusammen mit der indischen Ökobewegung gegen das Projekt. Sie organisieren Protestmärsche, Besetzungen und vieles mehr. Obgleich der Bau weitergeht, kam es zu starken Verzögerungen und internationalen Protest. Immer stärker wurden das Tal und seine Menschen von der indischen Öffentlichkeit wahrgenommen. Vandana Shiva, eine indische Ökofeministin, schreibt in ihrem Buch über die Beweggründe und über die Struktur der Protestbewegung. Dem Bau von Dämmen am Ganges und Narmada, Indiens heiligsten Flüssen, widersetzten sich bisher die Frauen, Bauern und Volksstämme mit großer Hartnäckigkeit. Sie würden durch die Dämme nicht nur ihre heiligen Stätten verlieren, sondern auch das ganze Gefüge, das ihr Leben trägt und ihnen Unterhalt bietet. Aber die Menschen im Narmada-Tal, die sich seit langem dagegen wehren, durch die Dämme Sarda Sarovar und Narmada Sagar verdrängt und vertrieben zu werden, oder die Leute von Theri, die sich noch immer gegen den Theri-Damm zur Wehr setzen, kämpfen nicht ausschließlich um ihre angestammte Heimat. Ihr Widerstand richtet sich auch gegen die Zerstörung ganzer Zivilisations- und Lebensformen. Eine Zerstörung, die sich schon während der Bauzeit von Dämmen bemerkbar macht und die am Ende die Umsiedlung einer sehr großen Zahl von Menschen und die Verlegung ganzer Flussnetzbereiche mit einschließt. Soweit Vandana Shiva. Wir führten nun ein Interview mit Bruni Weißen von der Aktionsgemeinschaft Solidarischen Welt, die seit Jahren den Widerstand gegen den Narmada-Staudamm durch Öffentlichkeitsarbeit hier unterstützt. Kannst du uns einen Überblick über die Entwicklung des Widerstandes geben?
So. Seit 1991 ist sehr viel passiert. Vor allen Dingen, glaube ich, kann man sagen, dass diese internationale Bewegung, die weltweit von Gruppen unterstützt wird, eine Reihe von Erfolgen zu verzeichnen hat. Der erste große Erfolg war sicherlich in 1991, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Weltbank überhaupt eine unabhängige Untersuchungskommission eingesetzt wurde, um ein Weltbankprojekt zu untersuchen. Der Bericht dieser Kommission, bekannt geworden als Morse-Bericht, kam dann Mitte 1992 heraus, wurde öffentlich gemacht und enthielt noch sehr viel mehr an Kritik an diesem Projekt, als wir bis dahin wussten, weil uns auch die Informationen nicht vorlagen, und als das, was wir bis dahin formuliert hatten. Als Folge dieses Morse-Berichtes hat es dann eine Forderung der Weltbank gegeben an die indische Regierung, nochmal ganz deutlich: innerhalb der folgenden 6 Monate sollten die Richtlinien der Weltbank, insbesondere im Bereich Umwelt und Umsiedlungen, eingehalten werden. Eine der Bedingungen war zum Beispiel, dass Leute, die umgesiedelt werden müssen, ein Jahr vorher, bevor eine Überschwemmung kommt, tatsächlich auch an den Umsiedlungsorten schon leben können müssen. Darauf hat die indische Regierung in der Form reagiert, dass sie zum Ende dieser 6 Monate sagte: wir sehen uns nicht in der Lage, diese Richtlinien einzuhalten, und wir verzichten auf die weitere Auszahlung dieses Weltbankkredites. War eine Regelung, wo man versucht hat, von beiden Seiten auch ein bisschen das Gesicht zu wahren und nicht ganz offen zu sagen, bei diesem Projekt werden Weltbankrichtlinien massiv verletzt. Nur genau das war indirekt dann trotzdem damit auch zugegeben. Mhm. Obschon die Weltbank raus ist aus dem Projekt damit, offiziell scheint raus zu sein, ist sie immer noch verantwortlich für das, was mit diesem Projekt läuft. Das ist uns auch immer ganz wichtig zu sagen. Die Weltbank hat 280 Millionen US-Dollar in diesen Staudamm gesteckt, und damit ist sie, sagt auch jeder Jurist in der Weltbank, immer noch verantwortlich dafür, was da passiert.
1993 ist nun die indische Regierung zurückgetreten von dem Weltbankkredit. Sie baut weiter, der Widerstand geht auch weiter. Wie sieht denn die aktuelle Situation gerade aus?
Im letzten Jahr beim Monsun waren die Leute nicht umgesiedelt, die aufgrund des Rückstaus an der Staumauer überschwemmt wurden. Damals hat es sich um eine Handvoll von Familien gehandelt, und diesmal wurde schon im Vorfeld gesagt, der Damm darf eigentlich nicht höher gezogen werden, weil je höher die Staumauer ist, desto mehr Rückstau wird es geben, desto mehr Land wird überschwemmt, desto mehr Dörfer und Familien werden betroffen sein. Man hat weitergebaut, der Damm ist mittlerweile über 70 Meter hoch. Man hat zwischenzeitlich Schleusen geschlossen, die ursprünglich die Möglichkeit gegeben haben, dass zumindest ein Teil des Wassers noch abfließen konnte. Und Effekt dieser ganzen Geschichte ist, dass jetzt aktuell 14 Dörfer in Gujarat und 15 Dörfer in Maharashtra unter Wasser stehen, durch diesen Rückstau während des Monsun. Allein in Maharashtra sind das 82 Häuser und das Land von 155 Familien. Die Leute sind nicht vorher umgesiedelt worden, haben keine Plätze zugewiesen gekriegt, wohin sie sich neu ansiedeln könnten. Was aber passiert ist, weil der Widerstand im Tal auch relativ hoch ist, ist, dass die Familien zum Teil auch gesagt haben: wir wollen nicht umsiedeln, wir wollen hier bleiben. Effekt: einige Tage bevor das Wasser tatsächlich so hoch stieg, dass die Häuser überschwemmt wurden, sind Polizisten in die Dörfer gekommen. Insgesamt waren ungefähr 2000 Polizisten im Narmada-Tal in der Zeit, sind gekommen mit LKWs, mit Arbeitern, haben die Leute in den Dörfern verhaftet, haben über die Arbeiter die Häuser abgebaut, sie auf Lastwagen geladen und die Häuser, also das Material für die Häuser, dann weggefahren an Stellen, wo die Regierung sagt, hier ist jetzt oder wird ein Umsiedlungsdorf entstehen. Und zum Teil haben sie dann die Habe der Bewohnerinnen, die vorher verhaftet und in den LKWs geschafft worden waren, einfach in den Schlamm gekippt.
Die Protestbewegung hat daraufhin Klage eingereicht beim obersten Gericht in Delhi, und im September wird dann darüber entschieden werden, inwieweit die indische Staudammgesellschaft und die Regierung Gujarats nicht nur gegen die Weltbank-Richtlinien verstoßen haben, sondern hinzu auch noch gegen indische Gesetze. Magst du jetzt noch was dazu erzählen, wie sich die Protestbewegung zusammensetzt?
Also in der Protestbewegung ist ein ganz breites soziales Spektrum. Zum einen, also über 50% der Betroffenen, von Zwangsumsiedlung Betroffenen, sind Adivasi, sogenannte indische Ureinwohner. Bei den Adivasi ist die Stellung der Frau eine ganz andere als in der Hindu-Gesellschaft. Die Adivasi-Frau ist sehr viel gleichberechtigter, weshalb auch sehr viele Frauen bei diesen Demonstrationen mit dabei sind und man nicht sozusagen eine extra Frauenbewegung initiieren müsste, sondern dadurch, dass die Geschlechterverteilung innerhalb der Adivasi oder bei den Adivasis anders ist, auch automatisch Frauen mit involviert sind in diese gesamte Bewegung.
Die Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt und andere Gruppen planen nun zum 50-jährigen Bestehen der Weltbank eine weitere Protestaktion. Die Informationen dazu bekommt ihr entweder bei der, ich sag die Adresse, Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt in der Hedemannstraße 14 in 1000 Berlin 61 oder demnächst werden sie auch im Radio ausliegen. Ihr könnt selbstverständlich auch hier nochmal anrufen und dann gebe ich die Adresse nochmal durch. Ansonsten schließen wir mit einem Ausschnitt eines Aufrufes der Narmada-Bewegung. Wir haben das Narmada-Projekt zu unserem Schwerpunkt gemacht, weil wir unserem Volk die grundlegenden Mängel in unseren Planungsprozessen und die Auswirkungen von destruktiver Entwicklung darstellen wollen. Indem wir gegen das Narmada-Projekt kämpfen, kämpfen wir gegen alle destruktiven Entwicklungen von Kaschmir bis zu den Andaman-Inseln und von Arunachal Pradesh bis Gujarat. Wir hegen nicht die Illusion, dass unser Kampf in naher Zukunft gewonnen werden kann, denn im Grunde kämpfen wir nicht gegen den Bau eines Dammes oder einer Serie von Dämmen. Im Grunde kämpfen wir gegen ein Wertesystem, das wegen vorübergehender Gewinne nichts hält von der Achtung gegenüber einem nahrungs- und lebensspendenden Flussbett und das Menschen behandelt wie überflüssige Artikel.